Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen hier an der Brettspielbar und danke, dass wir wieder auf euren Ohren zu Gast sein dürfen. Wir, das sind in Bonn sitzend der Christoph, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und hier in Herzogenrath, das bin ich, der Jürgen. Und wir nehmen jetzt quasi zum zweiten Mal auf. Also eigentlich, also nicht zum zweiten Mal diese Episode, aber wir haben gestern schon eine Episode aufgenommen und dachten, ah, die ist für die Brettspielbar. Und haben dann heute Morgen festgestellt, oh, hoppla, das ist ja fürs Beeple-Messeradio gewesen. Weswegen wir uns jetzt hier am ganz, ganz frühen Sonntagmorgen zusammensetzen und noch eine Episode für die Brettspielbar hinterher schieben.
Wir machen alles möglich.
Das geht alles.
Insofern, aber nächste Woche machen wir was, ne? Also auf jeden Fall können wir das schon mal vorweg sagen. Nächste Woche, wenn wir bei Pegasus sind, werden wir auf jeden Fall nochmal eine Sonderfolge hier für euch aufnehmen. Und da haben wir auch wieder einen Special Gast auf der Rückbank.
Machen wir das auch nochmal an der Brettspielbar. Aber vielleicht ist das dann auch schon ein guter Moment, auf das Beeple Talk Messeradio hinzuweisen. Road to Essen 2024 ist die Überschrift und wie in den vergangenen Jahren seit 2020 eigentlich durchgängig, machen wir mit dem Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk eine Vorschau zu Essen mit Interviews, mit Hintergrundberichten, mit durchaus auch der ein oder anderen Spielevorstellung, mit Verlagsvorstellungen, einem bunten Potpourri. Und das beginnt jetzt schon in den nächsten Tagen. Wir hatten das in der Vergangenheit immer erst ganz kurz vor der Messe veröffentlicht. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, wir starten Mitte September schon damit. Das heißt, in den nächsten Tagen gehen dann im Beeple Messeradio eben auch schon die ersten Episoden live und on air. Insofern eine herzliche Einladung auch an unsere Zuhörenden, da mal rüber zu switchen in den anderen Kanal. Und im Beeple Messeradio auch mal reinzuhören. Zu finden ist das in allen Podcatchern unter Beeple Talk.
Aber es gibt noch eine Neuheit, die uns selber ein bisschen überrascht hat.
Ja, wir waren nicht die Ersten. Wir sind über das Wochenende hinweg auf dem Kosmos Presse-Event gewesen. Und auf der Rückfahrt hast du mich dann in Köln am Bahnhof abgesetzt, damit ich dann von da nach Hause fahren kann.
Und 5 Minuten später kriegte ich einen Anruf. Ich dachte, oh, der Jürgen hat was vergessen.
Genau, der Jürgen hat was im Auto vergessen. Nein, der Jürgen hat Instagram durchgescrollt und hat beim lieben Raoul Schaub gesehen, der hat das Handbuch Brettspiele schon in gedruckter Form und hat direkt ein Foto davon auf Instagram gepostet. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür.
Und liebe Grüße, ja.
Er hatte es vor den Herausgebern, ich sag mal so. Also wir haben die gedruckten Exemplare noch nicht. Sie sollen angeblich im Zulauf sein. Wir sind sehr gespannt. Ich habe mich aber riesig gefreut, dann das Bild zu sehen und festzustellen, es existiert wirklich.
Ja, noch wieder mal ein Kilo Steine runtergefallen.
Ja, war auf jeden Fall ein schöner Moment und ich habe dann die ganze Bahnfahrt zurück bis Aachen damit genutzt, allen möglichen Leuten das weiterzuleiten, in die eigene Story zu posten. Hat uns sehr gefreut. Ja, und dann kommen wir so langsam zu den ersten Spielen. Wir haben einige Spiele jetzt ausprobieren können auf den Presseevents. Wir haben das ein oder andere Vorab-Exemplar jetzt schon bekommen. 3 davon möchten wir uns heute vornehmen. Und du machst den Anfang mit einem Spiel von Feuerland, nämlich Black Forest von Uwe Rosenberg, hast du dir schon anschauen können.
Genau, und das, was ich jetzt vorab sagen muss, das ist mehr oder weniger ein Ersteindruck. Also ich habe das Spiel jetzt vor kurzem bei mir auf dem Tisch wiedergefunden und konnte es dann auch schon ausprobieren. Also deswegen ist das hier keine umfassende Besprechung, sondern tatsächlich mehr ein Ersteindruck. Das Spiel ist von Uwe Rosenberg, der ja auch praktisch das Basiswerk, nämlich Glasstraße, dazu entwickelt hat und an die Seite gestellt wurde Tito Lorenz. die beiden haben eben halt Glasstraße dann zu Black Forest weiterentwickelt. Mit tollen Illustrationen übrigens von Lukas Siegmund. Der Spielplan sieht wirklich toll aus. Das Spiel ist für 1 bis 4 Spielende. Es gibt also auch eine Solo-Möglichkeit auf der Rückseite des Plans. Spieldauer ist angegeben von 60 bis 120 Minuten. Ich denke mal, eine Erstpartie inklusive Regelerklärung wird sogar über die 120 Minuten hinausgehen. Also denke ich nicht nur, sondern weiß ich, habe ich mitbekommen. Spiel ab 14. Ja, es ist halt tatsächlich ein Expertenspiel. Da muss man sich jetzt nicht täuschen lassen. Das, was wir haben, ist erstmal auch ein sehr, sehr voller Brettspieltisch. Wir haben einen sehr großen Spielplan, der aus 5 Orten besteht. In die packen wir Handwerker hinein. Das sind Leute, wo wir hinreisen und dann verschiedene Aktionsmöglichkeiten machen. Dazu werden an die Seiten gestellt, wie so typisch bei Uwe Rosenberg, 3 große Tableaus mit verschiedensten Häusern drauf. 2 davon sind mit kleinen Häusern und ein Tableau Spielerzahl abhängig mit großen Häusern, die eben gerade fürs Spielende nochmal einiges an Siegpunkten ergeben. Großes Lob schon mal an dieser Stelle. Die Häuser sind thematisch bestimmten Ressourcen zusortiert. Das macht das Überlegen an vielen Stellen etwas einfacher. Und das hat man wirklich sehr, sehr gut gelöst an dieser Stelle. Denn man, das kann man vorab schon mal sagen, verliert schon mal gerade in den Erstpartien den Überblick aufgrund der Vielzahl der Häuser, die man eben halt auf sein eigenes Tableau erwerben kann. Häuser sind mit A- und B-Seite aus staffiert, sodass eben halt auch hier viel Variabilität ins Spiel hineinkommt und nicht jede Partie dann der anderen gleicht. Wir selber haben dann noch, und das macht das ganze Spiel so ein Stück weit aus, ein großes Tableau mit 2 Rädern. Also die Räder sind zurück, steht auch auf der Rückseite der Schachtel. Ein Produktionsrad und ein sogenanntes Kantinenrad, wo wir eben halt uns verpflegen und das Ganze eben halt also Nahrung sammeln und die dann in Verpflegung umbasteln. Und dann haben wir eben halt noch unseren Hof, den wir, je nachdem wie viel Glas wir dementsprechend auch produzieren, dann stetig erweitern können. Und auf dem Hof sind natürlich auch hier wieder Tiere, nämlich Schweine und Kühe, die sich hier allerdings nicht vermehren und auch nicht ernährt werden müssen. Das ist eine Änderung zu sonstigen Uwe Rosenberg-Spielen. Ja, das, was wir machen, ist mit unserem Arbeiter, den wir am Anfang auf dem Spielplan platzieren, jetzt durch die Gegend zu ziehen, von Dorf zu Dorf. Das kostet jeweils immer eine Verpflegung, die wir eben halt auch bereithalten müssen, nicht ganz unwichtig. Und an diesem Ort haben wir dann 3 bis 4 Punkte, wo wir uns aufhalten können. Und da sind immer 2 Handwerker angrenzend liegend. Und dann führen wir dementsprechend diese Aktionen durch. Jetzt wird es teurer, wenn wir in ein Dorf kommen, wo beispielsweise andere Mitspielende da sind. Da müssen wir dann immer ein Gut abgeben. Also Ressourcenmanagement ist das A und O bei diesem Spiel. Und da muss man insbesondere das, was vielleicht etwas anders ist zu anderen Spielen, teilweise auch 2, 3 Spielzüge mit im Blick haben, die man dann danach ausführen wird. Also hier muss ich Spielzüge tatsächlich auch vorbereiten. Ich muss Ressourcen einsammeln, damit ich sie bei anderen Aktionen auch sinnvoll wieder ausgeben kann. Bei Glasstraße waren es, glaube ich, Handwerker, die über Karten in das Spiel kamen. Das haben wir eben halt hier nicht. Hier sind es die Plättchen. Und um die Plättchen auch noch ein Stück weit in Bewegung zu halten, haben sich die Autoren da einen sehr, sehr schönen Kniff ausgedacht. Es gibt den fahrenden Händler, den man halt über ein Gut einsetzen kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, eben halt 2 Plättchen zu tauschen. Und somit kann ich dann ein Dorf, was ich zukünftig besuche, vorher mit einem anderen Plättchen ausstatten, was mir dann vielleicht besser hilft, eben halt Aktionen auch durchzuführen. Dazu kommen noch Aufträge, die werden ab einer gewissen Zeit auf dem Spielplan verteilt. Wenn ich beispielsweise zu 4 spiele, habe ich am Ende bis zu 4 Aufträge dort liegen. Sehr teure Sachen, die uns aber ganz, ganz viel Material eben halt bescheren. Keine Siegpunkte, aber viel Material. und damit eben halt so einen Booster darstellen, den ich dann in dieses Spiel mit hineinbringen kann. Wir haben das Ganze zu viert gespielt, ist aufgrund der Vielzahl der Häuser, das war so ein kleiner Kritikpunkt, tatsächlich dann etwas unübersichtlich. Ich habe jetzt schon von Lösungen gelesen, dass man eben halt den Häuserplan einmal dupliziert und sich gegebenenfalls nochmal für die anderen ausdruckt. Denn wenn der auf der einen Seite liegt, tun sich die, die auf der anderen Seite sitzen, etwas schwerer. Gerade am Anfang eben halt alle Häuser da im Blick zu behalten, ist vielleicht eine Lösung. Da einmal ein Foto von zu machen und dann zwei Seiten nochmal auszudrucken und physisch dann hinzulegen, weil man gerade hier noch trotz der recht guten Symbolik eben halt auch Text draufstehen hat und immer mal wieder noch nachlesen muss. Ja, die Räder sind halt das A und O. Ich produziere hier automatisch. Das heißt, immer wenn ich Ressourcen bekomme und auf dem Rad sich eine Lücke ergibt, dann dreht sich das Rad weiter. Ich verbrauche halt diese Grundressourcen und erstelle dann Glas, erstelle Proviant oder Handelswaren, die ich dann wieder zum Einsatz bringen muss. Auf meinen Tableaus versuche ich eben halt Farmen aufzubauen, die wiederum hilfreich sind bei den Aktionen. Ich versuche Glas herzustellen, also Glashütten, die dann wiederum dazu führen, dass ich meinen Hof erweitere, weil Glasbrenner brauchten halt unheimlich viel Holz und wenn das eben halt aufgebraucht war, dann sind die weitergezogen und somit erweitert sich auch sukzessive der Hof. Was wir feststellen konnten in unserer Erstpartie, wir lagen alle sehr, sehr nah beieinander, also es war ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen, ohne dass wir aber während des Spiels ein Gefühl hatten, okay, der liegt besonders weit vorn oder der liegt besonders weit hinten. Das fand ich eigentlich eine ganz nette Sache. Das ergab sich dann am Ende eben beim Siegpunkte zusammenzählen, sodass wir da ja doch eigentlich mit einem guten, positiven Gefühl rausgegangen sind, dass es eben halt am Ende doch recht knapp ausgegangen ist zwischen uns. In Summe definitiv ein Spiel, was ich wieder auf den Spieltisch bringen würde. Vielleicht erstmal auch zu dritt, dass es halt gerade am Anfang noch ein bisschen schneller geht, wenn man in das Spiel hineinkommen will. Aber ich finde, durch die hohe Variabilität lädt das einfach tatsächlich dazu ein, mehrere Partien auch durchzuführen, weil sich damit eben halt auch die unterschiedlichen Partien komplett anders spielen, eben durch den modularen Aufbau, durch die unterschiedlichen Häuser. Also Black Forest definitiv nicht nur wegen des wirklich sehr, sehr schönen Covers, was eben halt eine Waldlichtung zeigt, auch ein Spiel, was man sich in Essen angucken sollte. Ja. Das war Black Forest von Uwe Rosenberg und Tido Lorenz. Erscheint beim Feuerland Verlag. 1 bis 4 Spielende, 60 bis 120 Minuten, glaube ich, in geübten Gruppen ab 14 Jahren. Und ist eine der großen Experten-Essen-Neuheiten.
Jetzt könnten wir wieder so eine Weltreise draus machen. Dann sind wir über Bonn nach Kathmandu gereist. Dem Queen-Presse-Event in Bonn hatten wir die Möglichkeit, den neuen Stefan Feld kennenzulernen. Also nicht die neue Person. Stefan hat sich nicht neu erfunden.
Er war aber auch da und stand für Gespräche bereit.
Ja, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass er sich jetzt neu erfunden hat und zum Yoga-Coach wird oder ähnliches, sondern er hat ein neues Spiel dabei gehabt. Und zwar Kathmandu. Eben bei Queen Games in der Stefan Feld City Collection für 2 bis 4 Mitspielende ab 12 Jahre und es dauert so 60 bis 75 Minuten. Ich glaube, ich habe 2 Partien spielen können in Bonn. Ich meine, wir waren immer an der unteren Grenze, also wir waren zu viert jeweils bei 60 Minuten, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir da extrem drüber hinausgeschossen sind.
Das war aber auch schon eins der Besonderheiten auch an diesem Spiel, dass es sich wahnsinnig schnell anfühlte. Ne? Also es, für ein Kennerspiel würde ich es trotzdem immer noch einstufen,
ja.
War es ein sehr schnell zu spielendes Spiel, was man ja sonst nicht so häufig hat. Dann sind die ja eher so bei 90 bis teilweise 2 Stunden und das fand ich sehr, sehr angenehm. Obwohl wir es kennengelernt haben, ne? Also das muss man ja auch immer noch sagen.
Genau, es liefen auch parallel immer noch dann die Erläuterungen so ein bisschen mit. Kernidee ist eigentlich, würde ich sagen, ein Wettlauf, der aber flankiert wird von hier noch eine kleine Aufgabe, da noch eine kleine Aufgabe, da drüben gibt es noch was zu holen, was dich vielleicht weiterbringen könnte. Das wäre so das Kerncharakteristikum. Wie siehst du das?
Ja, also Wettlauf, ich hätte jetzt noch ergänzt, nach Eldorado ist mir tatsächlich während des Spielens in den Sinn gekommen. Weil da gibt es ein paar Anleihen, aber das ist halt auch nur, weil man so das Gefühl hat, oh, spannend, das habe ich so in der Art schon mal gesehen. Aber es sind gar keine Karten oder kaum Karten im Einsatz, zumindest jetzt keine, die so einen Deckbuilding-Mechanismus irgendwie gerechtfertigen würden.
Ja, diese Analogie habe ich von ganz, ganz vielen, die es in Bonn spielen konnten, gehört. Das liegt mitunter daran, dass wir eben einen relativ langgestreckten Plan auslegen auf dem Tisch, komplett modular aufgebaut.
Und auch Spielzeit veränderbar, ne? Das war ja auch noch was Besonderes. Du konntest halt eine längere Spielzeit haben und oder auch kürzer spielen.
Ja, genau. Und über diese Planteile laufen wir dann in Richtung Kathmandu und da kommt dann auch so, man schaut drauf und denkt sich, ah, Eldorado, nein, Kathmandu, weil es wird hier dann eben doch ein bisschen anders gemacht, denn der Bewegungsmechanismus, über den wir unsere Spielfigur vorwärts bringen und von Feld zu Feld bringen, ist ein, wie ich finde, sehr schöner Würfelmechanismus. Wir haben Würfel in 6 verschiedenen Farben, die würfeln wir und dann dürfen wir in jeder Würfelrunde 3-mal einen der Würfel herauspicken und dürfen diesen dann für eine Aktion nutzen. Das sind die Farben, wie wir sie auch aus den anderen City Collection Spielen schon kennen, die dann mit entsprechenden Waren verknüpft sind. Wenn wir also den grauen Würfel nehmen, dann dürfen wir uns eine graue Ware nehmen, das ist so ein Kompass. Nehmen wir den braunen Würfel, dann dürfen wir uns einen Rucksack dazu nehmen, das ist quasi die braune Ware. Und diese Waren können wir dann im Verlaufe des Spiels einsetzen, um eben bestimmte Aktionen überhaupt erst möglich zu machen oder sie eben zu nutzen. Und dafür setzen wir diese Dinge dann ein. Das heißt, wir nehmen nicht einfach nur den Würfel einer bestimmten Zahl, weil wir sagen so, ah ja, ich brauche jetzt eine 3, weil ich 3 vorwärts gehen möchte, sondern man muss immer im Hinterkopf haben, so, ah ja, was will ich denn an Aktionen machen? Weil dann muss ich mir so nach und nach eben entsprechend die Ressourcen einsammeln, damit ich diese Aktionen später dann irgendwann mal machen kann. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Verknüpfung mit diesem Zugmechanismus und gleichzeitig eben etwas einsammeln. Das hat immer etwas Positives.
Ist so eine Multi-Use-Würfel-Aktion, ne? Die ich bisher in der Form auch noch nicht so kannte.
Ja. Und jetzt habe ich gesagt, wir haben 6 Würfel, die wir würfeln. Aber 3 davon setzen wir nur ein. Und das ist das Schöne bei dem Spiel, weil bei Würfeln ist ja manchmal so, ne, mal gewinnen die anderen, mal verliert man selber. Man hat hier die Möglichkeit, auch neu zu würfeln. Dafür muss man immer eine der Würfelfarben quasi opfern. Den muss man rauslegen und dann darf man von den anderen Würfeln entsprechend neu würfeln und kann dann eben hoffen, dass man etwas glücklicher gewürfelt hat. Das finde ich auch einen sehr schönen Mechanismus, weil er eben nicht zu einengt und das Ganze dann nicht zu sehr glücksabhängig macht, sondern im Regelfall irgendwas wird man aus den 6 Würfeln dann schon Gutes rausholen können.
Genau, und das fand ich auch nicht störend, weil wenn du deine 6 Würfel hast, hattest du immer so 2-3 Würfel im Blick, die du auf jeden Fall nutzen wolltest, 1 oder 2 noch so als Reserve, aber du hattest halt immer mindestens einen freien, den du auf gar keinen Fall nutzen wolltest. Und das war jetzt nicht so diese super knappe Entscheidung, oh Mann, Mist, wenn ich den jetzt rausnehme, dann verbaue ich mir den und den Zug. Das fand ich halt auch sehr angenehm.
Ja. So, und dann bewegen wir uns auf dem Spielplan vorwärts. Und dieses Vorwärtsbewegen geschieht über unterschiedliche Landschaftstypen und Landschaftsarten. Und das ist dann wiederum mit Kartenaktionen, denn es gibt eine zentrale Kartenauslage verknüpft. Ziehe ich beispielsweise auf ein weißes, schneebedecktes Gebirgsfeld, dann darf ich anschließend eine Rucksackware oder einen Rucksack einsetzen, um mir eine offen ausliegende Gebirgskarte zu nehmen, die mir immer in irgendeiner Form einen kleinen Vorteil bietet, die mich in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Und darüber habe ich dann wieder eine schöne Verzahnung. Wir hatten die Verzahnung vorne bei den Würfeln mit dem Vorwärtsziehen und den Waren. Und dann habe ich jetzt die Verzahnung mit den Waren und den unterschiedlichen Landschaftsfeldern, wo ich hinziehe, wo ich dann eben entsprechend Aktionskarten einsammeln kann. Also ein, würde ich mal sagen, sehr Stefan Feldeskers Gemenge, eine sehr feldeske Gemengelage, so wollte ich sagen.
Was hinzukommt, wenn ich auf bestimmte Felder gehe, wir haben also auch noch so eine Art Aufgabenbuch, was vorher einmal durchgemischt wird. Wir müssen während des Spiels halt bestimmte Feldtypen auch besuchen und das wird uns halt über so einen Stapel an Plättchen vorgegeben und immer wenn wir so ein Feld besuchen, können wir ein Plättchen umklappen und dementsprechend dann einen neuen Feldtyp generieren und da müssen wir im Laufe des Spiels halt eine bestimmte Anzahl an Feldern besucht haben, sonst drohen da am Ende ordentlich Minuspunkte. Das ist halt auch nochmal so ein schöner Kniff in dem Spiel, wie man eben halt die Felder noch zusätzlich benutzen konnte.
Eine weitere Verzahnung, sehr Stefan Feld-typisch. Und ich schwenk so langsam mal in Richtung Fazit, was man bei mir nach zwei Partien ziehen kann. Ich finde, das ist richtig rund redaktionell designt. Also es hat mir ausgesprochen gut gefallen, diese ganze Verzahnung der Mechanismen. Ich fand das Material hervorragend aufbereitet. Es war sehr zugänglich bei der Erklärung, weil eben die Farbgebung auch überall sehr klar war. Die Ressourcen, die man hat, werden auch abgebildet über entsprechende Symbolbildchen. Also die braune Ressource ist ein Rucksack. Und in den Rucksack kann ich dann halt Dinge reinstecken, die ich über die Waren oder über diese Kartenauslage bekommen kann. Das passte für mich alles sehr, sehr schön zusammen und war richtig schön rund komponiert für mein Gefühl. Sehr Stefan Feld-typisch, halt ganz, ganz viele Dinge, die in irgendeiner Form zusammenspielen. Ne? Also gibt dann auch noch eine Gewitterfront, die hinter uns so langsam aufzieht, dürfen also auch nicht zu sehr trödeln. Wir haben also immer so ein ganz kleines bisschen Druck, jetzt voranzumachen. Es gibt da noch einen Kniff, dass man auf den Landschaftsplättchen oder auf den großen Tafeln, über die wir uns hinweg bewegen, bei bestimmten Richtungen, die wir einschlagen wollen, so ein bisschen Gegenwind haben. Dann kostet es ein bisschen mehr Mühe, wenn wir in diese Richtung gehen wollen. Na, da bläst halt eine kräftige Brise auf dem oder in Kathmandu und in den Bergen dort. Also alles sehr, sehr schön verzahnt aus meiner Perspektive.
Wir müssen bei Tempeln beten, die auch Siegpunkte bringen. Wir sammeln Waren ein, die am Ende auch nochmal was bringen. Und wir malen auch Gemälde. Und die sind allerdings eben halt nur in sehr rarer Zahl da. Und somit haben wir halt auch einen gewissen Interaktionsmechanismus halt über das Sammeln der Gegenstände, das Gemälde malen. Aber auch eben halt den Wettlauf, den wir halt dann Richtung Kathmandu durchführen, gibt es eben halt auch eine gewisse Interaktion. Und je nachdem, wenn wir auf gleichen Feldern stehen bleiben, können wir uns auch noch gegenseitig Landkarten wegnehmen, die, wenn sie kombiniert sind in ein A und B, am Ende auch nochmal Siegpunkte bringen. Also von daher ist es nicht einfach nur, wir laufen da die Landschaften entlang, sondern wir interagieren halt auch viel mit unseren Mitstreitern und versuchen halt an bestimmte Sachen vor dem anderen jeweils heranzukommen. Das Spiel hat uns so gut gefallen, dass wir, wie Jürgen hat es ja eben schon gesagt, direkt zwei Partien vor Ort gespielt haben, was sonst eher unüblich ist, wenn man auf so ein Presse-Event geht, dann spielt man halt eine Partie, nimmt sich das nächste Spiel vor, aber hier waren wir alle so geflasht von, dass wir gesagt haben, ach komm, lass uns direkt nochmal eine Partie spielen, jetzt wo wir es verstanden haben. Und das hat aus meiner Sicht nochmal zusätzlich auch für das Spiel gesprochen und das ist definitiv eine Essen-Neuheit, auf die ich mich wirklich sehr freue und die solltet ihr unbedingt dann bei Queen Games mal ausprobieren und mal gucken, wie euer Eindruck von dem Spiel ist.
Ja, das war Kathmandu aus der Stefan Feld City Collection, womit dann auch gleichzeitig der Autor genannt ist. 2 bis 4 Mitspielende ab 12 Jahre und eine Dauer von ungefähr 60 bis 75 Minuten.
Jetzt kenne ich von dem nächsten Spiel ehrlich gesagt nicht so viel, wo uns jetzt unsere Reise weiterhin ziehen wird. Deswegen lausche ich dir jetzt mal gebannt, was du noch als Drittes dann in die Waagschale heute reinwerfen wirst.
Ich bin mir gar nicht sicher, wo die Reise hingeht. War es New York? Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Sagen wir amerikanische Großstadt. Und zwar verschlägt es uns auf Murdio Island. Lass mal überlegen, oder war das eine fiktive Stadt? Ich glaube, es war eine fiktive Stadt, Murdio Island. Und auf Murdio Island spielen wir ein Krimispiel. Das hat Anleihen eines Escape-Spiels. Es hat Anleihen eines Rätselspiels, weil wir zwischendurch immer wieder Rätsel lösen müssen. Und es hat Anleihen eines Hörspiels, denn wir werden ganz, ganz viel an sehr stimmungsvoll eingesprochenen Texten und Tonsequenzen hören können. Ich habe gespielt jetzt Murdio Island vom Erdboden verschluckt, denn es gibt zwei unterschiedliche Schachteln zu Murdio Island. Und auch auf der Schachtel ist eben genannt ein interaktives Audiobrettspiel, weil es eben mehrere Dinge zusammenbringt. Erdacht ist das Ganze von Kai Dornkamp und Hans Pieper und veröffentlicht hat das der Oettinger Verlag, den man jetzt so im Spielebereich noch gar nicht so intensiv wahrgenommen hat. Das funktioniert auch schon als Solospiel. Wir haben es zu zweit gespielt und wie bei so vielen Krimispielen üblich, das ist halt ein Spiel, was man typischerweise einmal spielt. Das dauert ungefähr 60 Minuten. Auf der Schachtel steht 60 bis 75, aber so schwierig sind die Rätsel nicht. Also wir sind bei einer guten Stunde geblieben. Und geeignet ist das so ungefähr ab 10 Jahren, weil natürlich doch die Geschichte eben ein Kriminalfall ist und mitunter die ein oder andere etwas bedrohliche Situation dann auch vorkommen kann. Das ist so die Grundidee. Ja? Also wir haben ein Hörspiel, uns werden schwungvolle Texte vorgelesen. Wir wollen Rätsel lösen und wir wollen irgendwie aus diesem Szenario rauskommen und eben am Ende letztlich eine Lösung für diesen Kriminalfall vorfinden. Das Spiel handelt das Ganze ab über sehr schön illustrierte kleine Kärtchen, auf denen unsere Umgebung zu sehen ist, beziehungsweise, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, die Räumlichkeiten, in denen wir uns fortbewegen und wo dieser Kriminalfall eben stattfindet. Diese kleinen Kärtchen, die sind so 5x5 cm ungefähr groß, vielleicht ein ganz kleines bisschen größer, 5,5 cm oder so, die legen wir auf ein Raster, und zwar auf ein Raster aus 8x8 Feldern. Und da werden nach und nach dann eben diese Plättchen oder diese Kärtchen hingelegt, auf denen dann Gebäude zu sehen sind oder Räumlichkeiten zu sehen sind. Und in diesen Räumlichkeiten passieren dann bestimmte Dinge. Wir bekommen, je nachdem, wo wir unterwegs sind, dann über das Hörspiel auch Hinweise so, hier ist ein Rätsel vorhanden. Ja, also da ist eine verschlossene Tür und dann kommt halt im Hörspiel so, ihr fragt euch, wie kann man diese Türe wohl öffnen? Nehmt Rätselkarte 1. So ungefähr ist der Ablauf und dann nimmt man sich Rätselkarte 1 und versucht daran dann herauszufinden, wie man dann diese verschlossene Tür vielleicht öffnen kann, damit man dann weiterkommt. Und dieses Weiterkommen wird dann wieder durch das Hörspiel begleitet. Dann kommt dann ein Hörspiel, ihr steht in einem langgezogenen Gang, der nur spärlich beleuchtet ist. Auf der linken Seite sind drei weitere verschlossene Türen, an der rechten Wand ist ein Regal und da liegen irgendwelche Teile drauf, ohne hier zu spoilern. Und was dann passiert, ist, dass wir uns den Kartenstapel nehmen mit diesen Räumlichkeiten drauf und wir versuchen jetzt zunächst einmal die Räumlichkeit zu finden, die genau dieser Beschreibung aus dem Hörspiel entspricht. Das heißt, wir haben jeder ein paar der Karten entweder vor uns ausliegen oder haben die auf der Hand und können die dann so durchblättern. Dann suchen wir und dann stimmen wir uns ab, so, ah, guck mal hier, ich habe hier eine Karte, die sieht so aus wie in dem Hörspiel gerade beschrieben. Und die anderen Mitspielenden schauen dann auch in ihren Karten durch. Und sehr häufig wird man feststellen, oh, da sind ein paar Karten, die sind sehr ähnlich zueinander. Das heißt, der Fokus wird wirklich auch auf das Hörspiel dann gelenkt, dass man wirklich ganz genau aufpassen muss, wie wird der Raum beschrieben. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch mal kurz zurückzuspulen. Also wenn dann irgendwie doch eine kleine Störung dazukommt, was weiß ich, die Katze hüpft auf den Spieltisch oder die Kinder wollen mal kurz was wissen, ist es kein Problem. Dann geht man ein paar Sekunden zurück und dann kann man sich das nochmal anhören. Und das ist dann auch schon ein Aspekt von diesem Rumrätseln, dass wir halt aus diesem Kartenstapel die richtigen Karten heraussuchen wollen. Ja, und so baut sich eben nach und nach die Geschichte auf. Und am Ende haben wir wirklich einen kompletten Kriminalfall, den wir dann auch am Ende nochmal reflektieren können, wo wir uns dann auch einen kleinen Epilog zu anhören können, wie es dann so zustande gekommen ist. Das passt für sich genommen durchaus sehr schön zusammen. Ich muss einschränkend sagen, wir sind ja nicht so wahnsinnig rätselerfahren. Wir fanden die Rätsel angenehm, hatten sie aber auch sehr schnell gelöst. Also das richtet sich von daher wirklich an Familien, die vielleicht den Einstieg in Rätselspiele suchen und nicht unbedingt an die erfahrenen Rätselprofis, die schon 38.000 Escape-Spiele durchgespielt haben und jedes Rätsel dieser Welt schon 5-mal entdeckt haben. Aber ne, wie gesagt, auch uns ging es so, wir haben uns die Rätsel angeschaut und waren eigentlich immer sehr zügig bei einer Lösung und ich glaube, wir haben einmal eine kleine Unterstützung angefragt, die eben auch möglich ist, da zu bekommen. Und diese Interaktion, wo man dann auch Unterstützung kriegen kann, das läuft über eine kleine App, über die eben auch das Hörspiel abgespielt wird. Jetzt gleich zum Abschluss rufe ich die mal auf und hoffe, dass ich irgendwo mitten reinspringen kann, dass man mal so einen kleinen Eindruck kriegt, wie die Soundqualität ist. Die App spielt aber noch eine weitere Rolle, denn es ist quasi eine Kombination aus einem klassischen Produkt, aus einem klassischen Spiel, was wir in der Schachtel erwerben können. In der Schachtel sind allerdings mehr Sachen drin, als wir für den ersten Kriminalfall brauchen, weswegen es in der App einen In-App-Purchase gibt. Das heißt, ich kann in der App einen weiteren Kriminalfall kaufen. Diese Schachtel kostet 20 Euro, wenn man die im Buchhandel oder im Spieleladen erwirbt. Und wenn man dann das zweite Abenteuer aus der Schachtel auch dazu kaufen möchte, dann kostet das weitere 8,99 Euro in der App, um dann eben entsprechend das dazugehörige Hörspiel auch freizuschalten. Ja, das ist das Konzept, was dort hinter passiert und was dort hinter letztlich steckt. Und jetzt versuche ich mal in der App gerade in das Hörspiel reinzugehen und halte das mal ganz kurz hier an das Mikrofon, sodass man mal einen kleinen Eindruck von der Soundqualität entsprechend bekommt.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Wally Watson, Polizeipräsidentin außer Dienst. Und eigentlich wäre ich jetzt eure Chefin, wenn unser werter Herr Bürgermeister nicht die geniale Idee gehabt hätte, die Polizei abzuschaffen. Aber sei es drum. So, nun wollt ihr sicher wissen, warum ich euch zu mir nach Hause eingeladen habe.
Ja, man hört da das Szenario, Wally Watson ist eben unsere ehemalige Chefin und wir sind eben die Polizisten bzw. Polizeianwärter, die jetzt diesen Kriminalfall entsprechend lösen wollen. Von der Produktionsqualität des Audios waren wir durchaus angetan. Es hat nicht das Level der Echo-Spielereihe von Ravensburger, aber es ist immersiv, es holt uns rein, die Stimmen sind schön gesprochen, es wird klar gesprochen, die Hintergrundgeräusche, so dieser Ambient-Sound, auch aus den entsprechenden Räumlichkeiten, durch die man sich durchbewegt, ist gut wiedergegeben. Also das hat uns wirklich gefallen und war ein sehr schöner Spieleabend, den wir damit erlebt haben. Ja, Murdio Island war hier das dritte Spiel, was wir heute vorgestellt haben von Kai Dorenkamp, Hans Pieper. bei Oettinger erschienen. Ab 10 Jahre aufwärts, Solospiel aufwärts. Also man kann das durchaus auch mit mehreren Mitspielenden spielen. Denn wir können wirklich alle bei den Rätseln mitmachen. Es ist also nicht so, dass ein Rätsel immer durch eine Person gelöst wird. Das ist ganz schön gemacht und das dauert ungefähr 60 Minuten, wenn man den einen Fall spielt. Und es gibt dann eben den zweiten Fall in der Schachtel als In-App-Purchase. Und neben dem vom Erdboden verschluckt gibt es dann auch noch die Schachtel und die heißt die Panda-Panik. Da ist dann auch wieder ein Fall drin und ein weiterer Fall als In-App-Purchase-Erwerber.
Und es gibt mittlerweile sogar noch 2 weitere Fälle, habe ich gerade auf deren Homepage gesehen. Also die scheinen die Reihe auszubauen.
Ah, okay. Gut. Ja, also ist sicherlich nicht verkehrt. Ich denke, damit haben die ein Produkt, wo die im Buchhandel sicherlich Kunden mit ansprechen können. Also es ist tatsächlich so, dass unser lokaler Buchhändler vor Ort die Schachteln tatsächlich im Regal stehen hatte. Und ich bin dann hin, ich sage, wie kommt's, dass sie Murdio Island hier stehen haben? Und dann war die Aussage, oh ja, der Vertriebler hat das ganz schön präsentiert und da dachten wir, das nehmen wir mal ins Sortiment. Also von daher habe ich da die Hoffnung, dass man da vielleicht auch lesende Menschen zum Spiel durchaus mitbringen kann. Fände ich schön.
Ist übrigens eine spannende Entwicklung, dass immer mehr Buchverlage jetzt auch das Spiel für sich entdecken und so nach und nach so kleinere Spielereien für sich aufbauen. Ne?
Ja, das würde ich mal sagen, ist durchaus positiv. Also kann ja nur helfen. Je mehr Spiele da sind, desto schöner, desto mehr Auswahl haben wir.
Ja, dann haben wir heute mal die umgekehrte Reihenfolge gewählt von schwer zu leicht. Hatten, denke ich mal, 3 ganz interessante Spiele für euch dabei und ja, würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn wir ja spätestens am 1. unsere News machen. Das wird dann vor Essen irgendwo sein. Und ja, vielleicht schaffen wir es am kommenden Wochenende für Pegasus noch eine Sonderfolge aufzuzeichnen. Das sehen wir dann auf der Rückfahrt, wie fit und gut drauf wir noch sind.
Wir bemühen uns auf jeden Fall. Dankeschön, dass wir auf euren Ohren zu Gast sein durften. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.